nehme es wahr, dass viele Menschen unfassbar diskursavers sind, also nicht konstruktiv in Diskurssituationen hineingehen mögen, dann gerne eine Situation einnehmen, wo sie dann wirklich körperliche Reaktionen haben, also in dem Moment das Unterbewusstsein so dermaßen rebelliert, dass sie entweder emotionalisiert ausflippen, also quasi schon in einer Art cholerischen Moment verfallen, aus der Tierwelt, Fight, Flight, Freeze, oder dann wirklich komplett einknicken und ihre Interessen nicht mehr richtig vertreten können, weil sie halt fast erstarren, ja. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, undogmatische und umsetzbare Ernährungsstrategien, praktikable Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, der mentalen Gesundheit, der Resilienz. Wir können es nennen, wie wir wollen. Mentale Stärke. Heute und für alle Zeiten an meiner Seite der
Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby. Wie geht es dir?
Heute ein bisschen müde.
Ja?
Ich bin sehr früh ins Bett. Das ist ein Thema.
Du solltest nicht zu früh ins Bett gehen. Ja, es ist aber auch grau in grau. Es ist Herbst. Und es ist die Zeit im Herbst. Ich bin ein großer Herbstfan, wie du weißt. Oder auch nicht. Jedenfalls bin ich großer Herbstfan. Aber nicht mehr diese Zeit des Herbstes. Eher so dieser Frühherbst, Oktober finde ich großartig. Der goldene Oktober, aber jetzt so gegen Ende November. Schaut gerade ein bisschen trüb aus, wenn ich hier zum Fenster rausschaue. Aber wir sind guter Dinge und wir haben vor allem, Corby, das soll auch gar nicht heute unser Thema sein, die trübe Aussicht, wenn wir aus dem Fenster gucken, soll auch kein Sinnbild sein für gewisse gesellschaftliche Entwicklungen. Nein, das Thema heute, Corby, soll sein, wir haben uns immer mal wieder darüber ausgetauscht, was beinhaltet denn das Thema Coaching überhaupt alles? Und was wir merken ist, dass diese Begrifflichkeit des systemischen Coachings bei doch recht vielen Menschen da draußen, bei doch recht vielen potenziellen Kunden, generell Menschen da draußen, häufig für Unklarheit sorgt. Also im Sinne von, ja, Coaching, ist das nicht irgendwie was Esoterisches oder ist das nicht irgendwie wie eine Psychotherapie, nur dass es kein Psychotherapeut ist, der da mit mir redet. Was ist eigentlich Coaching und wofür brauche ich das so? Ja. Und weil dieser Begriff systemisches Coaching irgendwie alles ist und nichts ist, wollen wir heute uns mal die Mühe machen, aufzudröseln, was sind denn die Hauptthemen, warum Menschen ein Coaching buchen. Es gibt in Deutschland die Firma Rauen. Rauen Coaching, Rauen Consulting, machen auch große Ausbildungen zum systemischen Coach in Deutschland und ist eine Firma, die ich schon seit einiger Zeit wirklich gerne auch verfolge. Sehr, sehr interessante und gute, gehaltvolle Artikel und Gedankengänge, sei es in dem eigenen Coaching-Magazin als auch in deren Podcast. Und unter anderem macht die Firma Rauen auch einmal im Jahr eine Marktanalyse in Deutschland zum Thema Coaching. Und unter anderem ist eine der Dinge, die zutage gefördert werden in dieser Marktanalyse, und zwar die Frage, was sind die zentralen Themen im Coaching? Und diese Marktanalyse gibt es eben in diesem Jahr wieder. Und da wollen wir uns über die, ich sag mal, 5 bis 10 Top-Themen im Coaching heute mal austauschen, die da auch genannt wurden. Das sind ganz spannende Themen dabei und teilweise hat mich das auch überrascht, ehrlich gesagt, weil ich doch vielleicht das ein oder andere etwas stärker gesehen hätte und an der einen oder anderen Stelle aber auch verwundert war, warum genau die Thematik so weit oben war. Auf alle Fälle soll diese Episode heute von uns so ein bisschen Klarheit bringen, warum Menschen Coaching buchen und vielleicht so eine Idee geben, wo Coaching auch mich hinführen kann als Klient und wo ich da genau den Mehrwert auch darin habe. Machen wir das?
Ja.
Corvin, einfach mal so aus der Hüfte geschossen, was würdest du sagen, systemisches Coaching? Du bist ja auch ausgebildeter Coach. Was würdest du sagen, was glaubst du, was sind die Hauptthemen, warum Menschen sagen, ich glaube, ich buche mir einen Coach?
Pauschal hätte ich jetzt gesagt, eine Veränderung vor. Mhm. Eher, sag ich mal, positiv, wo ich hin möchte, aber alleine irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, Ordnung, Struktur benötige oder Input. Mhm. Genauso wie auch Veränderungswunsch von weg. Sprich, ich bin mit einer Situation unzufrieden, Job, Beziehung. Ja, es reicht ja schon. Und möchte mich lösen, umorientieren, aber in eine Richtung, die ich noch gar nicht weiß, weiß nur, dass ich von irgendwo hin weg möchte und auch dort irgendwie primär eben Unterstützung möchte. Ich glaube, das ist häufig der Gedanke, auch wenn vielleicht mal der Coach einem ja eigentlich dabei helfen sollte, eben herauszufinden, was der eigene Wunsch wirklich ist.
Mhm. Ja, schön, schön zusammengefasst. Ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch miteinander durchdiskutiert. Buchen eigentlich systemisches Coaching mehr Privatpersonen oder wird systemisches Coaching eher von Firmen gebucht? Also im Sinne von, die Firma bezahlt das Coaching beispielsweise für eine Führungskraft?
Ich denke beides. Ich glaube, dass schon eine hohe Nachfrage unter Coaches ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie spitz dann der Coach eben aufgestellt ist. Ich gehe davon aus, wo, wenn man sich Scheidungsraten und so weiter anschaut, eben Beziehungscoaching, da gibt es, denke ich, eine recht hohe Nachfrage auch an Coaches, die sich darauf spezialisiert hat. Business Coaching ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes, ich würde auch sagen, ein lukratives Feld. Also wenn ich sage, ich bin jetzt einmal der Privatperson gecoacht, klar, Mund-zu-Mund-Propaganda, aber es sind ja, sage ich mal, sagen dann überschaubare Pakete wahrscheinlich, die gebucht werden gegenüber einem Business Coach, wo ich in einer Firma drin bin, Führungskräfteentwicklung oder ähnliche Themen. Einfach sage ich, da kommt ein anderes Volumen zustande und wahrscheinlich dann auch andere Stundensätze.
Es ist tatsächlich so, dass in diesen gesamten systemischen Coaching-Geschichten ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Personal Trainer gibt es wohl. So die letzten Zahlen, die mir bekannt sind, Personal Trainer im körperlichen Bereich, gibt es in Deutschland roundabout, wirklich jetzt ohne bitte auf die exakte Zahl festzunageln, gibt wohl roundabout 8000 Stück in Deutschland. 8000. Coaches aller Art gibt es in Deutschland rund 80.000. Also so ist die Relation, ja, weil wir glauben, ja, 8000 Personal Trainer ist ganz schön viel, es ist also gemessen an der Größe dieses Landes eigentlich nicht so viel, ja. Und demgegenüber stehen 80.000 Coaches. Jetzt muss man aber dazu sagen, das systemische Coaching ist mit Sicherheit ein sehr großes Feld in dieser Coach-Welt, aber es gibt natürlich noch deutlich mehr. Und zwar gibt es agile Coaches zum Beispiel. Ja, es gibt für jeden Bereich gibt es einen Coach. Da auch nochmal der große Unterschied zum Trainer. Ein Trainer wird häufig gebucht von einer Firma, um ein Training zu halten, sprich ein Seminar oder ein Workshop. Da bist du per Definition gebucht als Trainer, weil du Wissen vermittelst. Also beispielsweise, ich buche einen Excel-Kurs bei einem Trainer. Ja? Coachen tue ich tatsächlich häufig im 1:1. Also das ist ganz wichtig. Ein coachendes Format ist meistens ein 1:1 Format oder ein Kleingruppenformat. In der Rolle Trainer gebe ich Workshops, Seminare und so weiter. Und wir sprechen nur von den Coaches momentan. Es gibt also, wenn du sagst, ich bin Trainer für Personalentwicklung, ja, die zählen zu diesen 80.000 nicht mit rein. Okay? Also nur die Coaches. Da sind nochmal die systemischen Coaches mit Sicherheit, bilden einen Löwenanteil. Warum nennt sich eigentlich der systemische Coach systemische Coach? Ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil er eben diesen gesamten Menschen, sowohl Körperlichkeit als auch mentale Komponente, als Gesamtsystem, und zwar so ein bisschen interdisziplinär betrachtet und somit diesen gesamten Menschen systematisch oder systemisch erfassen möchte. Also nicht nur irgendwie eindimensional, sondern mit verschiedenen Gedankengängen und teilweise eben auch interdisziplinär, was uns ja eben auch und unserem Anspruch eben sehr, sehr nahe kommt. Wir haben ja immer wieder gesagt, wir sehen uns, also ich habe viel auch da von meiner Person geredet, ich fühle mich schon sehr in dieser Coach- und Trainerwelt als ein spezialisierter Generalist. Ja, also eben auch, um diese Interdisziplinarität eben gut zu halten. Also das nur vielleicht am Rande. Tatsächlich, wir haben im Vorfeld da viel jetzt drüber diskutiert, wer bucht denn am meisten einen systemischen Coach? Und ich kann auch nur aus meiner Warte heraus sagen, aus meiner täglichen Arbeit, die vorwiegenden Coachings, die ich gebe, es dürfte rund 2/3 meiner Coachings sein in der Woche, sind von Firmen bezahlt. Also ein B2B-Geschäft und 1/3 ist vielleicht B2C, also eine Selbstzahlerleistung. Zugänge aber natürlich für beide offen. Du hast komplett recht. Ich glaube, es ist sehr lukrativ für den Coach, auch den Weg in die B2B-Landschaft eben zu finden. Ich glaube, der Zugang ist nicht ganz easy. Aber klar, für die Coaches, für einen Coach mit Sicherheit keine schlechte Idee, sich dem B2B-Geschäft eben auch zu öffnen, auf alle Fälle. Ich glaube, dass das aber eine ganz große Rolle spielt und hineinspielt in die Tatsache, welche Themen hier auf den vorderen Plätzen gelandet sind. Wenn wir uns diesen gesamten deutschen Coaching-Markt anschauen, was die Hauptthemen, die Hauptanliegen der Klienten eben sind. Wollen wir mal reinstarten? Wir werden gleich sehen, dass diese Themen vielleicht gar nicht so krass voneinander abzugrenzen sind, sondern in der gelebten Coaching-Praxis häufig von dem einen in das andere Thema, dass es einen fließenden Übergang gibt. Ja. Trotzdem wird jetzt eben in dieser Marktanalyse werden die Begrifflichkeiten klar abgegrenzt. Trommelwirbel. Fangen wir mal mit dem 5. Platz an. Der 5. Platz ist persönliches Wachstum und Selbstentwicklung. Was sagst du dazu?
Ja, wenn wir gerade über B2B und B2C geredet haben, also persönliches Wachstum, Selbstentwicklung, das würde jetzt zum Beispiel in den privaten Bereich Selbstzahlerleistung schieben. Mhm. Wachstum hat ja auch was mit Veränderungen zu tun. Also deswegen persönliche Entwicklung. Nicht sein, der möchte im Zweifel nicht sein. Das wird da für mich reinpassen.
Was gehört da für dich rein? Also was siehst du, wenn jemand sagt, ich hätte gerne, das Anliegen ist persönliches Wachstum und Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja ein sehr, sehr, sehr großer Begriff. Was siehst du da alles drinnen?
Ich hatte mehr gesehen zu werden und vielleicht Defizite loszuwerden. Also persönliches Wachstum, ich möchte mehr als der Mensch gesehen werden, selbstbildungsweise allgemein zu halten, oder ich möchte mehr für mich einstehen. Ich fühle mich irgendwie als Spielball der Kollegen, der Gesellschaft, eher in die Richtung, also Beseitigung von Schwächen oder Entwicklung von Potenzialen, wenn wir es positiver mal ausdrücken wollen.
Es ist ein sehr, sehr breiter Begriff, ne? Es ist ein sehr, sehr breiter Begriff, persönliches Wachstum. Ich glaube, es geht viel um Orientierung, es geht viel um Zukunftsgewandtheit, ne? Wenn wir sagen, okay, was in diesem Bereich systemischen Coaching, wir unterteilen ja am Ende des Tages, ich würde sagen, in vier Bereiche, häufig manchmal auch in drei bis vier Bereiche. Der erste Bereich ist Reflexionsarbeit, also im Sinne von, ich mache mir Dinge bewusst. Diese reflexive Arbeit ist häufig ein in mich hineinschauen und vor allem ein Schauen in den Rückspiegel meines Lebens, also in die Biografie hinein. Reflexionsarbeit, die kann tiefer vonnöten sein, die kann aber auch weniger tief vonnöten sein, weil ich mir im systemischen Coaching, das ist ja sehr ich nenne es jetzt mal verhaltenstherapeutisch, weil wir wirklich bitte da Abgrenzungen zur Psychotherapie auf alle Fälle vornehmen müssen. Nur was die Kongruenz zur Verhaltenstherapie ist, ist die Tatsache, dass wir immer im systemischen Coaching den Blick darauf richten müssen, und ich halte das für sehr richtig, was bringt mir der Blick in den Rückspiegel im Hier und Jetzt? Weil manchmal ist die tausendste Erkenntnis meiner Kindheit zwar interessant unter Umständen, vielleicht auch schmerzhaft, aber es hat keinerlei Auswirkung auf mein Hier und Jetzt. Weißt du, was ich meine? Das heißt, die Frage ist, wie stark möchte ich in diesen Rückspiegel meines Lebens blicken? Das muss ich von Fall zu Fall entscheiden, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie organisiere ich mich denn selber? Wie bekomme ich denn auch im Sinne einer gelingenden Veränderungskompetenz meine PS des Lebens auf die Kette? Der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, wenn mir Steine in den Weg gelegt werden, also reaktiv mein Schutzschild des Lebens, wie wappne ich mich dagegen? Also wir nennen das, das ist der Resilienzgedanke. Und das Spannende ist, so wie wir ihn definieren, ist es wahrscheinlich etwas breiter gefasst. Nur der Punkt Resilienz im systemischen Coaching, der ist gerade mal auf Platz 9 gelandet. Ja, spannenderweise mit knapp 5%. Mit knapp 5%. Und der letzte Punkt ist eben diese proaktive, hinzugerichtete Ausrichtung meines Lebens. Ich bekomme eine Idee von meinem Leben, also ich spreche hier von einem proaktiven Ownership über mein Leben, in die Zukunft hineingedacht. Das sind am Ende die Dinge, wie wir systemisches Coaching auseinanderklamüsern. Und jetzt dieser Begriff auf Platz 5 mit 7,2% übrigens aller Anliegen, dieses Thema persönliches Wachstum und Selbstentwicklung, spielt für mich sehr in diese Zukunftsgewandtheit rein. Deswegen habe ich diesen kleinen Schwenk gemacht, weil es gibt vier große Teilbereiche und ich würde dieses Thema persönliches Wachstum und Selbstentwicklung in diese zukunftsgerichtete, proaktive Ownership-Orientierung richten. Also es geht darum, was ist meine Jahresvision, was ist meine Lebensvision, was ist mein Purpose und so weiter und so fort. Und da dann eben auch die Teilziele sich hinzuerarbeiten, wie komme ich denn dahin? Denn häufig kann es ganz schön überfordernd wirken, wenn ich sage, naja, jetzt habe ich irgendwie mein großes Ziel, meine große Vision irgendwie identifiziert. Das kommt mir aber so vor, ich stehe am Fuß eines Riesenberges und gucke zum Gipfel hoch. Das kann mich ganz schön überfordern. Und dafür ist ein Coach da, erstmal mir zu helfen, sowas zu identifizieren, aber dann auch Teilziele runterzubrechen. Wie kann ich denn das jetzt angehen? Was sind denn überhaupt meine Ressourcen? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen oder Potenziale? Und wie kann ich mich jetzt hier auf den Weg begeben? Was darf ich dazu auch loslassen? Und so weiter und so fort. Das sind Teile eines Coaching-Prozesses. Zu spiegeln, ein Sparring zu bieten. Keine Lösungen zu bieten, aber ein Sparring zu bieten.
Also ein Sparring-Partner sein.
Genau.
Ein paar kritische Fragen hinterstellt und schlussendlich seine Bewertung. Ich meine, die Bewertung, die werden wir immer haben. Es fällt mir auch selber ein, wenn mir jemand etwas erzählt, ich jetzt vielleicht gar keinen Coaching-Auftrag habe und mir denke so, naja komm, das brauchen wir noch gar nicht drüber reden, das ist doch ein Schwachsinn. Ich sage, okay, das ist ja nur meine Bewertung auf die Sache, auf die Situation, aber es ist ja nicht das, was der Kunde im Endeffekt braucht. Ja. Wenn jemand sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt Mount Everest besteigen, sage ich so, Schwachsinn, nur weil es mich nicht antreibt, der heißt ja nicht, dass es den Kunden nicht extrem antreibt und eine große Vision ist. So.
Naja, das sind dann die gut gemeinten Ratschläge, ne, die eigentlich keiner haben möchte. Genau. Also, wir haben einmal das Thema persönliches Wachstum und Selbstentwicklung. Für mich eine sehr zukunftsgewandte, proaktive Ausrichtung. Es gibt hier übrigens auch den Vergleich von 2022, 23 auf 24. Und da war es wohl so, dass 22 war dieses Thema noch bei 9%, 23 auch bei knapp 9%, ist gesunken auf 7%. Aber eben Platz 5. Auf Platz 4. Das Thema, Corby, Potenzialanalyse und Potenzialentwicklung. Eher ein B2B-Thema, oder?
Ja, voll. Voll, jetzt überlege ich gerade, ob ich das freiwillig buche oder ob ich da von meinem Arbeitgeber hingeschickt werde. Das hört sich ein Incentive-Programm an, wo ich sage, okay, mal schauen, wer die Leistungsträger der Zukunft bei uns im Unternehmen sein könnten. Und die schicken wir dann auf Workshops, Coachings zur Potenzialanalyse.
Ich glaube, sowohl als auch. Also ich denke, das ist schon ein guter Ansatz, den du jetzt auch gesagt hast. Naja, das wird von der Firma gebucht und ich möchte das mal über meine Mitarbeiter drüber laufen lassen. Was ist denn eben die Potenzialanalyse? Was ist denn die Potenzialentwicklung bei meinen Mitarbeitern? Aber eben auch auf der anderen Seite zu sagen, komm, jetzt bin ich schon ein paar Jährchen in meinem Job. Ich möchte mal schauen, wo sind meine Potenziale? Wo sind meine Entwicklungsfelder? Wohin kann und will ich mich denn noch entwickeln? Auch im Sinne von einer Marktwertbestimmung. Eines eigenen Überprüfens des eigenen Marktwertes, um dann vielleicht gegebenenfalls mal meinen Hut in den Ring zu schmeißen. Interessanterweise ist dieses Thema Potenzialanalyse und Potenzialentwicklung, ist vielleicht jetzt überraschend für den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, weil dieses Thema auch von systemischen Coaches abgedeckt wird und auch ich immer wieder auch mit den Themen und diesen Anliegen auch in meiner Coaching-Praxis, in meiner Coaching-Erfahrung auch durchaus in der Realität, in der gelebten Praxis zu tun habe. Potenzialanalyse und Entwicklung sind wir hier in dieser Marktanalyse bei jetzt knapp 9%. Und das ist gestiegen in den letzten Jahren, also von unter 7% auf knapp 9% ist da wohl der Bedarf leicht angewachsen. Hast du eine Idee oder würdest du eine Einschätzung geben wollen, warum das vielleicht so ist? Hast du da eine irgendwas dazu?
Dass wir aktuell in einer, sag ich mal, aktuell, egal ob positiv oder negativ, sag ich mal, wacheren Gesellschaft sind und nochmal sehr mehr hinterfragt wird. Im Zweifel auch dann das eigene Potenzial. Vielleicht kommt es auch aus der Unzufriedenheit. Also vielleicht da, wo ich bin, gefällt mir nicht. Ich möchte mehr verdienen, weniger arbeiten. Vielleicht kann es daher kommen.
Durchaus. Durchaus.
Ich habe tatsächlich noch nicht gefragt, ob ich nicht noch mehr Potenzial hätte als Trainer, Physio und als kleiner Unternehmer. Vorstandsvorsitzende.
Potenzialanalyse. Ich möchte eine Sache, weil vielleicht kann sich da nicht jeder was drunter vorstellen. Was ist eine Potenzialanalyse? Was macht man da unter anderem? Ein ganz großer Klassiker im Coaching ist die sogenannte SWOT-Analyse, die hier gemacht wird. Also nicht SWOT wie das Einsatzkommando, aber so ähnlich. SWOT, SWOT-Analyse. Und zwar, was sind meine Stärken? Also man kommt ja aus dem Englischen wieder, wie so vieles. Also meine Strength, was sind meine Stärken? Dann auf der anderen Seite, was sind die Opportunities? Also was sind die Chancen, auch in meinem derzeitigen Habitat beruflich, wo ich mich gerade aufhalte? Kann das aber tatsächlich auch ummünzen für mein privates Umfeld. Also ich kann auch so eine SWOT-Analyse in jedem Lebensbereich durchführen. Also was sind meine Stärken, was sind meine Chancen, also die Opportunities, das O. Was sind die Schwächen, also meine Weaknesses. Und was sind meine Risiken, das sind die Threats. Ja, also nochmal auf Deutsch, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind in dem Habitat, in dem ich mich bewege, meine Chancen und was sind auch die Risiken, die sich vielleicht hinter dieser Entwicklung auch verbergen. Wenn ich jetzt den und den Schritt gehe, was sind die Risiken? Und das einfach mal runterzuschreiben in 4 Kästchen bringt für den einen oder anderen schon eine ganz gute Erkenntnis. Also nur mal so einen kurzen Einblick in die Welt des Coachings zu bringen, weil was heißt denn eigentlich Potenzialanalyse? Ein wirklicher Klassiker hier, zum Beispiel diese Stärken, Schwächen, Risiken und Chancenanalyse. Immer gern genommen. Auf Platz 3. Entwicklung der Führungskompetenz.
B2B.
Absolut B2B. Und jetzt kommt's von 7% oder 7,8% gestiegen auf 10,6%. Also wirklich signifikant auch da nochmal gestiegen. 10,6% aller Coaching-Anliegen, also über jedes zehnte Coaching, über alle systemische Coaches hinweg, ist das Anliegen Entwicklung der Führungskompetenz. Warum steigt das?
Vielleicht, weil die Firmen erkannt haben, dass wenn sie den Edelsachbearbeiter haben, der einfach eine super Fachkraft ist und sagen, okay, der gut arbeitet, den wir fördern wir jetzt zur Führungskraft, erkannt haben, nur weil jemand gut arbeitet, nicht gut führen kann und eben dort einfach ganz andere Skills braucht als Sachbearbeiter.
Hundertprozentig. Zeiten ändern sich, Volatilität steigt. Und wir haben ja schon oft in dem Podcast darüber gesprochen, wie gehe ich mit den Intergenerationenkonflikten um, wie führe ich die sogenannten jungen Generationen und so weiter und so fort. Führung ist nicht mehr etwas, was wir nur opportun reaktiv nebenher machen, wenn es gerade irgendwie brennt, sondern was wir wirklich proaktiv gestalten können. Denn wir wissen, wie wertvoll es ist, Mitarbeitende zu entwickeln. Wir wissen, wie hart es ist und was für eine Kunst es ist, eine gute Führungskraft zu sein und was da alles dahinter steckt. Und ich kann sagen, in meinen Coachings ist wahrscheinlich fast die Hälfte aller meiner Coachings dreht sich um genau dieses Thema. Also vielleicht bin ich da sehr speziell darauf auch irgendwo geeicht mittlerweile. Ich würde sagen, fast 50% meiner systemischen Coachings drehen sich um genau dieses Thema Entwicklung der Führungskompetenz. Ein riesen Thema. Und nach wie vor steigend. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dieses Thema Entwicklung der Führungskompetenz, das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch weiter ansteigen, weil einfach die Unsicherheit so dermaßen groß ist, was ist denn hier richtig, was ist falsch. Und wir haben natürlich weiter diesen unglaublichen Fachkraft- oder Arbeitskräftemangel in Deutschland. Vielleicht kippt das irgendwann mal. Ich glaube aber, dass die Kunst der Führung, dass das ein Trendthema ist, ein wichtiges Thema, was in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Würde ich auch tatsächlich ganz klar sagen, es ist auch einer meiner herausgearbeiteten Schwerpunkte, Spezialisierungspunkte meiner Coachingarbeit. Platz 2, auch ein weiterer Punkt, den ich auch sehr, sehr, sehr gerne in das Coaching mit aufgreife. Ich halte es für was unglaublich Wichtiges und es begegnet mir ehrlich gesagt auch recht häufig. Platz 2, Trommelwirbel, das Thema Konfliktmanagement. Ist alles, oder? B2B und B2C. Ne?
Ja, aber wenn wir gesehen haben, dass viele B2B-Themen oben sind, könnte ich mir das auch eher im B2B-Bereich sehen, so mediatormäßig, vielleicht dann im Personalwesen. Dass ich da eher gebucht bin. Ich glaube, Konfliktmanagement, also ich, wenn ich jetzt, was ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht ein paar Therapie oder ähnliches, denke, im Privaten Ich würde, glaube ich, im Privaten nicht irgendwo hingehen und sagen, ich habe so viele Konflikte in meinem Leben, ich brauche Konfliktmanagement. Sondern ich glaube, ich würde eher als Privatperson gehe ich eher mit konkreten Problemstellungen zum Coaching, wo ich sage, okay, keine Ahnung, ich bin nur am Streiten oder egal, ich verstehe mit meinen Geschwistern nicht mehr oder mit den Eltern oder irgendwas, wie kann ich dann.
Genau, wir haben da tatsächlich ziemlich weit unten, bei ungefähr 3% aller Anliegen, haben wir das Thema Beziehungen und Kommunikation. Hat mich auch gewundert, dass das so tief unten steht. Ja. Mhm.
Ich denke, dass es eher wieder B2B-angesiedelt ist.
Mhm. Was sagen wir, Corby, zum Thema Konfliktmanagement? Können wir da so ein kleines bisschen auch einen Einblick geben? Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel bei dem Thema Entwicklung der Führungskompetenz habe ich jetzt gerade keinen Einblick gegeben, weil wir haben einige Podcast-Episoden, die sich komplett darum drehen. Also bitte diese dann sich auch zu Gemüte führen. Da gibt es einiges, denke ich, sehr Gehaltvolles in unserer Podcast-Biografie. Konfliktmanagement, vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Was gehört denn zu Konfliktmanagement dazu?
Also einmal die wertschätzende Kommunikation. Also im Endeffekt, dass ich empathisch in dem Wie bin, aber hart in der Sache. Also es bringt nichts, irgendwie bei einem Konflikt um einen heißen Brei herumzureden, sondern eben persönlich denjenigen, mit dem ich einen Konflikt habe, denjenigen anzusprechen. Und eben das Ganze, den eigenen Standpunkt darstellen, warum das Ganze für mich nicht in Ordnung ist. Also ich Botschaften kann ich nur Botschaften. Eben dahin und auch eben die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also keine Ahnung, wenn es eine WhatsApp-Gruppe geben sollte, in einem Personal Training Studio, wo es darum geht, dass irgendjemand vergessen hat, die Spülmaschine eben einzuschalten oder irgendwas, nicht einfach in die WhatsApp-Gruppe eben reinschreiben, so ja, welcher Penner hat denn jetzt hier schon wieder nicht die Spülmaschine ausgeräumt, ich habe es satt. Und dass ich mir im Endeffekt überlege, wer war denn heute Vormittag da und dann diejenigen gezielt abspreche, sagt, warst du heute Vormittag da, hast du die Spülmaschine nicht angeschalten? Nee, war ich nicht. Mhm. Ja, das heißt, du hast sie angeschalten? Nee, ja, dann hast du sie wahrscheinlich doch nicht angeschaltet. Also wirklich einfach diese persönliche Konfrontation suche und auch die Verantwortung für mein Missempfinden zu übernehmen und nicht das Ganze einfach irgendwie ablade. Oder dass ich nicht über jemand anderen rede mit einem Dritten und so quasi einmal meinen Frust loswerde und denjenigen, an denen es adressiert wäre, schlussendlich ja gar nicht die Chance gibt, dass er eine Veränderung herbeiführt, weil auch in dem Moment, wo ich als Führungskraft zum Beispiel einen Konflikt von Mitarbeitern über mich regeln lasse, entmündige ich die Mitarbeiter untereinander.
Ja.
Also ich nehme ihnen die Verantwortung ab. Also das heißt, wenn, keine Ahnung, Mitarbeiter A kommt zu mir und sagt, der Mitarbeiter B, der lüftet den Raum nie. Und dann sage ich, ja, okay, ich rede mit ihm und rede dann mit Mitarbeiter C. Und dann sagt der Mitarbeiter C, ja, aber der Mitarbeiter A, der macht das und das. Und dann stehe ich zwischen den Fronten, statt zu sagen zum Mitarbeiter A, okay, hast du mit Mitarbeiter C schon mal so geredet? Nee, habe ich noch nicht. Ja, dann mach das doch bitte. Hm. Der dann sagt, okay, ich habe jetzt mit ihm jedes Mal geredet, der geht immer noch aus dem Raum, ist immer noch nicht gelüftet, dann bin ich als Führungskraft eben dafür zuständig, dass ich dann sage, okay, jetzt setz mich hier zu dritt. Was ist euer Problem? Okay, warum lüftest du nicht? Ja, mir ist dann immer so kalt. Ja, wir brauchen aber frische Luft wegen Erkältungssaison, sage ich mal. Ja? Also da gibt es ja dann verschiedene Aspekte zu bewahren, aber das ist so das Grundlegende, was mein oder unser Blick darauf ist. Mhm. Ich habe nichts vergessen. Mhm.
Ich finde es ganz spannend, dieses Thema Konfliktmanagement. Es hat auch zugenommen von 9,8% auf 11,5% leicht zugenommen. Ich glaube, dass das auch noch mehr zunehmen wird. Jedenfalls begegnet mir das im Coaching. Und das ist ein spannender Punkt. Begegnet mir im Coaching Folgendes. Ich stoße mit meinen Coaches, aber auch ich als Trainer in den Ausbildungsgruppen, in den Leadership-Ausbildungsgruppen und so weiter. Ich stoße ganz häufig auf dieses Thema Durchsetzungsstärke, Konfliktmanagement, Ambiguitätstoleranz. Das geht ja alles in die gleiche Richtung. Also Ambiguitätstoleranz, auch das Ertragen der Mehrdeutigkeit und so weiter, hat viel mit Resilienz auch wieder zu tun und Demokratie am Ende des Tages, dass ich Mehrdeutigkeit auch in einem gewissen Rahmen auch toleriere, aushalte und damit konstruktiv umgehe und das eben nicht als Beleidigung meiner Befindlichkeiten ansehe, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ja, und ich glaube, dass wir da, und deswegen stoße ich da auch so oft dran mit meinen Coaches, weil ich merke und wir dann gemeinsam merken, was für einen unglaublichen Bedarf die Leute da häufig haben. Also ich nehme es wahr, dass viele Menschen unfassbar diskursavers sind, also nicht konstruktiv in Diskurssituationen hineingehen mögen, dann gerne eine Situation einnehmen, wo sie dann wirklich körperliche Reaktionen haben. Also in dem Moment das Unterbewusstsein so dermaßen rebelliert, dass sie entweder emotionalisiert ausflippen, also quasi schon in einer Art cholerischen Moment verfallen aus der Tierwelt, Fight, Flight, Freeze, oder dann wirklich komplett einknicken und ihre Interessen nicht mehr richtig vertreten können, weil sie halt fast erstarren. Ja. Oder dann Tränen in den Augen haben oder was auch immer, aber einen Diskurs in einer konstruktiven, produktiven Art zu führen, sowohl im beruflichen als auch im privaten, das fällt vielen Menschen unglaublich schwer, ist übrigens auch ein Thema, was mich unglaublich fasziniert und begeistert, dieses Thema Konfliktmanagement. Es gibt hier übrigens auch keinen einzigen Unterpunkt in dieser Marktanalyse, wo das Thema Verhandlungsgeschick oder Verhandlungsstärke separat aufgeführt ist. Deswegen würde ich das jetzt mal subsumieren unter dem Begriff Konfliktmanagement. Also würde ich das Thema Verhandlungsgeschick, Verhandlungsstärke, Durchsetzungsstärke, würde ich damit reinnehmen, weil ich eben keinen anderen Punkt finde. Und ich glaube, wenn ich all das mit reinnehme, das Thema Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz bedeutet, ich verstehe dich, ich muss aber nicht unbedingt einverstanden sein. Und das kann ich auch ganz sachlich, auf einer Sachebene kann ich das kommunizieren. Und ich muss dich lesen und dich antizipieren. Fällst du gerade schon in eine emotionalisierte Ebene ab? Kann ich dich wieder hochbringen auf die Sachebene? Oder begeben wir uns weiter auf die Emotionsebene? Aber wenn du auf der Emotionsebene bist, ich weiter auf der Sachebene, werden wir aneinander vorbeireden. Es wird nicht funktionieren. Das muss ich antizipieren. Da gibt es Techniken, da gibt es, ich kann also Empathie lernen und trainieren mit Tools und mit der richtigen Kommunikation. Kommunikation sowohl verbal als auch nonverbal spielt da eine ganz, ganz große Rolle, wie eben auch bei diesem großen Thema Verhandlungsstärke, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsstärke. Insbesondere natürlich auch als Führungskraft wichtig, aber auch wenn ich egal in welchen Momenten meines beruflichen Lebens, aber auch meines privaten Lebens, egal immer dann, wenn ich Interessen vertrete, idealerweise meine, brauche ich Durchsetzungsstärke. Ist natürlich die Frage, gibt es hier eine Win-Win-Situation oder gibt es die vielleicht auch gar nicht? Es gibt manchmal einfach Situationen, da ist kein Win-Win möglich. Was mache ich da? Wie gehe ich damit um? Schenke ich es dann ab und sage, alles klar, ich lege mich einfach wie ein Tier auf den Rücken und erstarre und sage, okay, Lose-Win machen viele. Oder es gehen welche über Leichen und sagen, also für mich gibt es eigentlich immer nur da, wo es einen Gewinner gibt, muss es immer einen Verlierer geben. So die Trump'sche Herangehensweise. Was ist da die richtige Strategie? Und da können wir, glaube ich, im Coaching unglaublich viel helfen. Großes Feld, ne? Konfliktmanagement ist, finde ich, eins, was spannenderweise häufig nicht im ersten Gespräch eingefordert wird von den Leuten, aber wir stolpern unglaublich oft daran vorbei.
Ja klar, ich meine, das ganze Leben besteht ja schlussendlich aus Interaktion mit anderen Menschen und da sind Konflikte ja vorprogrammiert in der einen oder anderen Ausprägung.
Ja, und auch gut, also wichtig und gut.
Dann wird es schön warm, gell? Weil bei Reibung ist die Bär.
Ja, also Konfliktmanagement auf Platz 2. Jetzt kommt Platz 1. Platz 1 noch, aber hat enorm abgenommen in den letzten Jahren. Und zwar, ich sage erst die Prozent, von 17% herunter auf gute 13. Also hat fast 4% eingebüßt, dieses Thema, aber immer noch mit 13% auf Platz 1. Und zwar spannenderweise das Thema Reflexion und Entwicklung der Führungsrolle.
Okay.
Platz 1 im systemischen Coaching. Potenzialanalyse und Entwicklung. Und Platz drei war Entwicklung der Führungskompetenz. Das ist also ein anderer Begriff, aber in der gelebten Praxis geht das natürlich alles ineinander über. Was ist jetzt der Unterschied, nochmal, ich lese es nochmal vor, zwischen Platz 1, Reflexion und Entwicklung der Führungsrolle versus Platz 3, Entwicklung der Führungskompetenz?
Bei beiden bin ich Führungskraft, gell?
Angehende oder auch schon bestehende Führungskraft, ja. Reflexion und Entwicklung der Führungsrolle. Was sind die zwei Begriffe, was ist da der Unterschied? Führungsrolle und Führungskompetenz.
Eigentlich ist ja das Doing, also wie führe ich, und das andere ist, was gehört zu meiner Führung dazu, was gehört zur Rolle der Führungskraft dazu.
Genau. Ist ein anderer Punkt, ne? Weil bei der Führungsrolle, allein bei der Reflexion der Führungsrolle, ist eine der klassischen Übungen erstmal eine grafische Aufstellung, wer hat denn welche Erwartungen an mich? Ja, da gibt es ja bei einer Firma, wer hat denn Erwartungen an mich als Führungskraft?
Je nachdem, welche Ebene geführt werde.
Ja.
Ja. Und auf der gleichen Ebene.
Genau, mein Team, mein eigenes Team, genau auf Augenhöhe, dann die Klienten der Firma und häufig noch die Shareholder auf der Gesellschafterebene. Das sind also 5 unterschiedliche Parteien, die Ambitionen an mich haben. Ja? Und das darf ich mir erstmal vor Augen führen. Und dann muss ich schauen, okay, wie baue ich denn meine Rolle? Und was ist überhaupt in meinem Einflussbereich? Wir haben schon oft drüber gesprochen, dass häufig doch diejenigen in Führung kommen, die Sache am besten können. Also der beste Vertriebler wird Vertriebsleiter. So, ja. Ist der nur die beste Führungskraft? Oder hat er vielleicht da gar keine Lust drauf, sondern sagt, naja, das ist die einzige Karriereaufstiegschance? Dann mache ich den Job halt. Aber macht am Ende seine Rolle als Fachkraft im Vertrieb weiter und führt halt so mehr schlecht als recht nebenher. Die Frage ist immer, und da sind wir ja bei diesem Kontinuum ESB und BM, also Edelsachbearbeiter auf der einen Seite, Bademeister auf der anderen Seite, wie viel operatives Doing braucht diese Rolle? Und wie viel Zeit für Führung habe ich? Wie viel Managementaufgaben habe ich? Also eine ganz klare Klärung der Rolle. Und das ist etwas, was wir im Coaching tatsächlich wahnsinnig oft machen, wobei ich das schon sehr stark auch in die großen Gruppentrainings der Führungskräfteentwicklung auch mit einbaue, weil das ist erstaunlich. Da sitzen Leute bei mir in den Kursen, die haben selber noch überhaupt keine Idee, ja, was ist eigentlich die Rollenerwartung? Was ist die Rollenklarheit? Ja, Klarheit, ja, weiß ich nicht. Und das ist häufig einer.
Was ist Führung, was ist Management? Das sind einfach unterschiedliche Sachen, werden aber häufig in einen Kopf geworfen.
Genau, und deswegen. Genau.
Du sagst, hey, du hast eigentlich nur noch was Strategisches zu tun und dann ein bisschen Führung. Und sonst keine Sachbearbeiter. Oder Fachkraftrolle.
Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, die Führungsrolle zu definieren. Und ich muss sagen, das kommt bei mir im Coaching unfassbar häufig vor, dass wir das machen. Ja. Und nochmal, Führungsrolle, was völlig anderes wie die Führungskompetenz. Weil ich brauche nicht meine Skills in Führung upgraden, wenn die Rolle es dann gar nicht hergibt. Ja, also muss ich mich erstmal in meiner Rolle, ich muss mich identifizieren mit meiner Rolle und brauche Klarheit über diese Rolle. Und dann natürlich nochmal Reflexion und Entwicklung der Führungsrolle. Wie kann ich die Rolle dahingehend verändern? Beispielsweise, dass mir in Zukunft ein bisschen mehr Zeit für das Thema Leadership bleibt. Wo lasse ich dafür los? Was ist in meinem Einflussbereich? Und was hat das wieder mit den Erwartungen der jeweils anderen Parteien an mich zu tun? Enttäusche ich da jemanden? Muss ich da vielleicht jemanden enttäuschen? Wie meine Klienten zum Beispiel, weil ich nicht mehr so viel Fachkraft bin? Ja, oder was ist denn die Erwartungshaltung der Shareholder oder eben meines direkten Chefs und so weiter und so fort? Das sind Fragen, die muss ich am Anfang geklärt haben, um überhaupt schauen zu können, welche im Sinne der Führungskompetenz, Platz 3, im Sinne der Führungskompetenz, welche Tools eigne ich mir denn an mit dem Coach zusammen? Weil vielleicht statten rüsten wir, um vielleicht in so einer Sprache zu bleiben, rüsten wir diese Führungskraft mit Tools und mit Skills einfach auf, aber die Rolle gibt an Führung so wenig her, dass du dann quasi überrüstet bist sozusagen. Ja? Wenn du nur an das Thema ritualisierte Führung denkst, ja, das kannst du ja sehr, sehr zeitintensiv gestalten und ausbauen und du kannst es aber sehr auf Sparflamme gestalten. Irgendeine Art von ritualisierter Führung brauchst du. Je nachdem, wie viele Directs habe ich, wie viele Menschen führe ich und was gibt die Rolle her? Und das sind die größten Themen an systemischem Coaching. Spannenderweise war sehr stark Business. Und es zeigt schon ganz stark, dass wohl dieser Kuchen des Coachings, wenn man es mal vom Wirtschaftlichen sieht, wahrscheinlich sehr stark im B2B auch zu finden ist. Es gibt Kunden, die ist auf Selbstzahlerleistung bei uns ja auch Coaching buchen, aber die kommen teilweise auch mit beruflichen Themen, aber häufig natürlich auch mit privaten Themen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, auf Platz 10 steht hier das Thema Resilienzstärkung. Das hat aber von allen Werten, wie ich hier sehe, am stärksten zugelegt über die Jahre. Und zwar im Jahr 22 war die Resilienzstärkung bei 1% der Anliegen und jetzt ist es bei 5% der Anliegen. Also um 4% gewachsen und das ist der stärkste Wachstumsfaktor von all diesen Werten. Vielleicht noch um die Top 10 zu vervollständigen. Platz 6 ist die berufliche Orientierung oder berufliche Neuorientierung. Platz 7 Karriereentwicklung. Platz 8 unser Lieblingswort, Corby, Work-Life-Balance. Platz 9 Resilienzstärkung. Platz 9 Resilienzstärkung und Platz 10 Organisations- und Teamentwicklung. Also auch das Thema Organisationsentwicklung, das erlebe ich auch immer wieder, aber wirklich eher von Top-Führungskräften oder von Inhabern, dass das Thema Organisationsentwicklung mit einer Rolle spielt. Und manchmal braucht es aber auch Organisationsentwicklungsprozesse. Ich erlebe gerade eine Begleitung mit einer Firma. Wir haben angefangen in dieser Journey mit dem Thema Führungskompetenz und sind mittlerweile Vollgas in Organisationsentwicklungsprozessen drinnen, weil einfach der Rahmen Dinge nicht ermöglicht, die es eigentlich bräuchte. Also auch, wo ist HR aufgehängt, wie ist HR strukturiert und so weiter. Jetzt sind wir sind Vollgas in Organisationsentwicklungsprozessen. Also manchmal ist so ein Coaching- und Trainingsprozess, so eine Journey auch fließend. Ja. Aber wir sehen, es ist doch sehr viel B2B. Und wo ich dann immer wieder so ein bisschen schmunzeln muss, ist, wir hatten ja schon häufiger Begegnungen, auch in unserer Vergangenheit, mit, das soll nicht despektierlich klingen, vielleicht ein bisschen, mit so selbsternannten Coaches, die irgendwo eine kleine Ausbildung machen und meinen, so, jetzt erobere ich den Markt. Und die aber meistens das Thema sich zu eigen machen, Selbsterkenntnis, Selbstfürsorge, also schon auch dieses Thema Work-Life-Balance, aber eben sehr stark sich um das sogenannte Ego-System drehend. Das ist aber nicht der Bedarf im systemischen Coaching, also nicht der Hauptbedarf im systemischen Coaching in Deutschland. Das heißt, da bin ich von einer Nische die Nische mit so einem Angebot. Das muss nicht schlecht sein. Wenn ich mich in einer Nische von der Nische spezialisiere, dann kann ich unglaublich gefragt werden. Nur es machen unglaublich viel. Selbstverwirklichung und so weiter. Also rein Themen um das Thema Ego-System, wo ich sage, okay, das transportieren wir im systemischen Coaching häufig mit, aber es ist nicht das primäre Thema und das primäre Anliegen von vielen Klienten, Klientinnen, weil wir eben doch recht viel über B2B kommen sehen. Und da geht so ein bisschen die Einschätzung der ein oder anderen Person, was denn der Bedarf ist am reinen Ziel vorbei, weil doch einige Klienten, die so orientierungslos in ihrer Selbstführung sind, derartig orientierungslos, die gehen häufig zum Psychotherapeuten und nicht zum Coach.
Wie?
Vielleicht ist das so, ja. Ich
zweifle dann auch tatsächlich diese Retrospektive auch mal im ersten Moment mal hilft für das Selbstbewusstsein. Wer bin ich? Wo komme ich hin? Habe ich diese Glaubenssätze? Sind die auflösbar? Oder mehr in einem recht anderen Bereich als über den wir reden?
Genau, also systemische Coaches ersetzen keine Psychotherapie. Ja? Und das Thema der eigenen Selbstführung spielt bei all diesen genannten Themen, auch bei der Führungskompetenz, bei Konfliktmanagement, da spüren, also gerade beim Konfliktmanagement spielen ja ureigene Ängste eine ganz große Rolle und Prägungen und Glaubenssätze spielt eine Riesenrolle in diesen Stressmomenten. Ja? Klar kommen diese Themen hoch, aber das Ziel und das Anliegen ist ursprünglich ein anderes.
Ja.
Ja? Und deswegen ist wird, und da muss ich Menschen enttäuschen, die sagen, ich möchte gerne systemischer Coach werden und ich möchte jetzt nur noch an Glaubenssätzen und an Traumata und so weiter ran. Ich halte das nicht nur für gefährlich, sondern ich halte es auch marktwirtschaftlich, ich würde da nicht mal eine Karriere drauf stürzen, weil ich bin in einer Nische von einer Nische von einer Nische.
Mhm. Bist du vielleicht dann eher zum Guru als zum wirklichen Coach?
Vielleicht ist das so, ja. Corby, was nimmst du mit aus dieser Podcast-Episode?
Also einmal, dass der Bedarf draußen in der Gesellschaft schon sehr B2B-lastig ist, also sehr arbeitslastig. Dass generell ganz stark wieder um Klarheit, um Entwicklung, um Veränderung geht.
Mhm.
Schlussendlich an allen Bereichen. Das passt zu dem, was ich, glaube ich, am Anfang gesagt habe. Und ja, wie viele Teilbereiche eigentlich unter einzelnen Begriffen schon zusammengefasst sind.
Mhm.
Also gerade bei den Konflikten haben wir es ja sehr stark gesehen, was da alles drin stecken kann. Genau.
Mhm. Prima. Ich hoffe, dass ihr auch wieder Freude hattet beim Zuhören und hinterlasst gerne ein Feedback. Wir freuen uns immer auch über eine positive Bewertung. Gerne auch, was für Themen euch interessieren, auch in den nächsten Malen. Und ich hoffe, ihr konntet eben doch auch wertvolle Erkenntnisse mitnehmen. Sowohl vielleicht auf der Interessentenseite, dass Coaching nichts mit Guru-Tätigkeit zu tun hat, sondern wirklich ganz handfeste Orientierung im Leben, sowohl beruflich als auch privat, bieten kann. Und auf der anderen Seite für Menschen, die sich vielleicht beruflich damit auseinandersetzen, mit dem Thema, bitte, bitte, bitte nicht in diese Nische von der Nische von der Nische hineingehen, nur weil ich glaube, ich habe mal mein eigenes Leben gerettet und muss jetzt das Leben von allen anderen auch retten. Ich würde da keine Karriere drauf aufbauen und ich bin eben, wie Corby sagt, sehr nah an dieser Guru-Haftigkeit daran. Das heißt aber nicht, dass wir nicht solche Themen wie Glaubenssatz, Auflösungen, Werte und so weiter, dass wir das nicht angehen. Wir gehen das mit an. Es ist häufig nur nicht das primäre Anliegen, wenn wir den Markt da draußen ansehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ciao, ciao.